Ja, hallo zusammen. Wir setzen unsere Veranstaltung fort. Heute das zweite Thema in Block Morphologie. Ein paar interessante Fragen stehen heute auf der Tagesordnung und ich würde gerne darauf zurückgehen, was wir in der letzten Sitzung anschließend besprochen haben. Vor allem hat mich sehr gefreut, dass ich einen Kommentar gefunden habe auf unserer Lernbar-Seite, die war nicht von mir initiiert. Ich versuche hin und wieder didaktischen Tricks irgendwie euch zu animieren, dass ihr auch die Kommentare oder zumindest die Folien reflektiert inhaltlich. Viele haben dankbarerweise auf Tippfehler hingewiesen. Ich hatte sogar dank einem von euch entdeckt, dass im Lexikon, dahinter fungiert ein Lexikon aus linguistischen Begriffen und warum auch immer, das ist glaube ich 3-4 Jahre alt, das Lexikon, also das zum ersten Mal gemacht worden ist und das wird immer wieder erweitert und ich verwende das in all meinen Kursen und ich hatte eine Eintragung auf Holländisch, warum auch immer, normalerweise, das ist nicht die Sprache, die ich verwende, aber da war tatsächlich eine Phonetik, ein Begriff aus der Phonetik auf Holländisch erklärt, ich weiß nicht, wie das da reingekommen ist. Aber es musste irgendwie 3-4 Jahre vor passieren. Aber ich habe das jetzt mittlerweile korrigiert und vielen Dank dafür, dass ihr da so pedantisch und akribisch mit umgeht. Was jetzt hier diesen Punkt hier angeht, fand ich sehr, sehr bemerkenswert, weil so, bis man das ja sich anmerkt und so die Frage formuliert, muss man ja tatsächlich so diesen Übergang zwischen Phonologie und Morphologie schon ein Stück weit verinnerlicht haben. Das hat mich sehr gefreut und vor allem, weil das auch inhaltlich an dem Punkt anknüpft, an dem wir in der letzten Sitzung, wisst ihr noch, die Spiele gemacht haben mit der Grammatikalisierung. Wir haben einen Begriff, einen besetzten Begriff Grammatikalisierung genannt. Wir haben Morpheme in zwei Lager geteilt. Wir haben gesagt, es gibt lexikalische Morpheme und grammatische Morpheme. Die beide haben Merkmale, prototypische Merkmale und unter anderem haben wir gesagt, lexikalische Morpheme sind frei und gebunden und grammatische Morpheme sind nicht frei, die sind nicht gebunden. Wir haben uns auch kurz die Gedanken darüber gemacht in der letzten Sitzung, was ist eigentlich, was meinen wir mit der Freiheit und Bindung? Und dann haben wir uns tatsächlich ein etwas trivialeres Bild aufgezeichnet, was diese Freiheit heißt. Und dann haben wir den Begriff Wort, den wir tatsächlich als alltäglichen Begriff defamiert haben vielleicht. Stattdessen haben wir angefangen, vom Token zu sprechen. Ja? Das setzt sich mit Freiheit und Bindung sehr gut zusammen, denn Token ist etwas, was links und rechts eine Leerstelle hat. Ja? Wenn ihr einfach tippt, Leerstelle einführend, dann irgendwas eintippen und dann Leerstelle abschließen. Das ist ein Token. Und damit meinen wir tatsächlich alleinstehend. Allerdings dieses Merkmal alleinstehend ist nicht unbedingt nur für lexikalische Morpheme charakteristisch, sondern es gibt auch Worte oder Token, die grammatische Funktionen übernehmen und die trotzdem alleinstehen. Und die haben wir Plitika genannt, ja, aus dem lateinischen Plitikon. Also alleinstehend, aber hat nicht so eine konkrete lexikalische Bedeutung, wie zum Beispiel Lexeme. Lexeme sind das, die wir in Lemmaform oder Stammform in einem Lexikon vorfinden. Ja? Jeder von euch verwendet eben ein Lexikon, auch wenn nicht auf Paper-Based. Jeder von uns hat so ein mentales Lexikon im Kopf. Ja? Wie das auch immer aufgebaut ist. Irgendwann in der Semantik sprechen wir darüber. Aber nochmal zurück zu diesem Punkt. Wir haben versucht, dieses künstliche Bild links Lexeme, rechts grammatische Morpheme aufzuweichen. Wir haben gesagt, okay, das ist eine Diskussion zwischen Bin und Ei. Was war als erstes? Waren die lexikalischen Morpheme als erstes oder gab es schon von vornherein bereits die grammatischen Morpheme? Und da haben wir eine Hypothese erwähnt und diese Hypothese wird tatsächlich, oder Antworten auf diese Hypothese, wird mit dem Begriff Grammatikalisierung abgedeckt. Wir haben gesagt, dass es tatsächlich so vorzustellen ist, dass für jedes grammatisches Morphem eine lexikalische Quelle existiert oder existiert haben soll. Diese Quelle kann aufgehört haben zu existieren oder existiert parallel zum Ergebnis dieser Entwicklung. das ungefähr so vorzustellen, wenn ein Stern explodiert in irgendwelchen fernen Galaxie, dann strahlt das immer noch, obwohl die Quelle der Explosion lange nicht mehr da ist. Wir sehen aber trotzdem den Stern. Ja? So passiert manchmal auch in der Sprache. Es entstehen irgendwelche grammatische Morpheme, die Quelle ist aber nicht mehr da. Ja, es ist irgendwo manchmal vor 3000 Jahren, 3500 Jahren explodiert, hat etwas in Bewegung gesetzt und gegenwärtig verwendet wir daraus, keine Ahnung, manchmal ist das nur ein Konsonant oder Konsonant und Vokal angeführt irgendwo am Anfang des Wortes, am Ende des Wortes oder innerhalb eines Wortes. Ja? Und entsprechend haben wir die auch noch benannt, dass mehr oder minder in der letzten Sitzung habe ich versucht, diese Position auch mit Begriffen zu zeigen und ich weiß, dass in den Tutorien wird das jetzt aktuell besprochen. Und worauf dieser Punkt jetzt hin will, ist, dass wir als Wortbildung manchmal sehr merkwürdige Dinge haben. Es ist nicht einfach so, dass wir zum Beispiel aus Fisch Fischer machen können, weil wir ER-Endung am Ende zufügen. Und erinnert euch noch das englische U-Wort, was wir in der letzten Sitzung analysiert haben. Das, was hier angemerkt ist, mit zum Beispiel Sitzen, Setzen ja, und Kausative, Verursachung, Ausdrücke, also die Verursachung von etwas, da findet etwas mehr statt, als nur aus Fisch Fischer zu machen. Ja? Wenn hier ein Handy klingelt, dann gehe ich als erster ran, ja? Egal bei wem. Deal? Okay. Da findet ein bisschen mehr statt. Und deswegen fand ich bemerkenswert, dass man das hier gesehen hat. Dass man manchmal ein Quelllexem nimmt und daraus ein anderes Lexem bekommt, aber die sind trotzdem anders. Die bewegen sich auf eine andere Ebene. Und diese Ebene habe ich eigentlich thematisch für unsere nächste Sitzung, wo wir Morphosyntax besprechen, aufbewahrt. Aber ich habe mir gedacht, wenn die Frage bereits aufgekommen ist, das vielleicht heute einleitend ein paar Worte dazu zu sagen. Hier aus der Alltagssprache oder aus der Schule wissen wir, dass die Lexeme noch gruppierbar sind. Als Dingworte, als Tunwörter, als Eigenschaftswörter. Ja, als Worte, die Umstände, zeitliche, räumliche Angaben vielleicht tragen. Ja, die sind noch gruppierbar. Das nennen wir eigentlich Wortarten. Diese Wortarttheorie hat eine lange Vergangenheit außerhalb der Linguistik, kommt aus der Philosophie. Aristoteles ist der Gründer und Kategorienschrift von Aristoteles ist ein bekanntes Werk in der Philosophie. Und seine Schüler da später haben die Theorie ausgeweitet. Es gab schon bereits nach Christus auch ein Philosoph Porphyrius und er hat angefangen so die Bäume zu malen, die werden wir vielleicht nächste Sitzung auch mal hier malen und im Mittelalter wurde daraus um Kunst, ja, die alle Kategorien der wahrnehmbaren Welt, ja, alles was man wahrnehmen kann, kann man kategorisieren und später als Dionysius Dras Grammatik geschrieben hat, die erste Grammatik oder erste uns bekannte vollständige Grammatik ist zwar von Kalini Sanskrit, aber das, was wir heute unter Grammatik meinen, kommt, ist tatsächlich Technegrammatik von Dionysius Drax. Und der hat nichts anderes gemacht, als dieses philosophische Bild in Sprache übersetzt zu haben. Er meinte, diese Kategorien der wahrnehmbaren Welt müssen irgendwie mit Worten ausgedruckt werden und die Worte kann man dann gleich gruppieren, also Dingworte, Eigenschaftsworte, Tunwörter und so weiter und so weiter. Ja? Das sind alles noch in der Alltagssprache ohne wissenschaftlichen Begriff. Und das, was hier passiert, ist tatsächlich, dass wir aus einer Gruppe der Worte durch morphologische Operationen eine andere Gruppe bekommen. Und das ist uns nicht mal bewusst, wie gang und gäbe das ist. Ja? Hier ist zwar ein spezieller Fall angesprochen, in dem man implizite Modifizierung erwähnt. Implizite Modifizierung, zum Beispiel Fisch und Fischer ist eine explizite Modifizierung, weil das eben außerhalb des Stamms stattfindet. Ja? Aber wenn man jetzt zum Beispiel werfen, E im Stamm vorstellt und daraus Wurf modifiziert, dann haben wir einerseits ein Verb, ein Tunwort, werfen, mit E im Stamm und auf der anderen Seite daraus generiertes Substantiv, Wurf. Die Veränderung, die morphologische, für uns interessante Veränderung, ist tatsächlich Veränderung im Stamm, E in U. Ja? Man nennt das auch Stammflexion, nicht alle Sprachen können sowas, so wie im Deutschen das sehr, also das ist, deswegen ist das Faszinierende an dieser Sprache, dass das tatsächlich alle Ressourcen nutzt. Es lässt nichts ohne Funktion. Die alle Ressourcen werden genutzt. Die Stämme in anderen Sprachen, so wie zum Beispiel Türkisch, also klassische agglutinierende Sprache, sind Stämme relativ robust, relativ stabil. Da passiert intern wenig. Aber es gibt noch die Sprachen, die gerne kombinieren, so wie das Deutsche. Ich habe ein lustiges Beispiel mit Angela Merkel. Das ist auf der ersten Seite. Wie Gene man auf Deutsch kombiniert und diese Unworte bildet. Irgendwann mal werden solche Bildungen so stark verwendet, so hochfrequentiv verwendet, dass man diese Bindungselemente, wir haben in der letzten Sitzung Fugenelemente erwähnt, werden einfach inkorporiert, einverleibt. Irgendwann mal nimmt man gar nicht mehr wahr, dass das vor 50 Jahren vielleicht zwei Wörter waren, sondern man nennt das als ein Wort wahr. Und nur als Linguist kann man noch das auseinanderpuzzeln, indem man retrospektiv das analysiert und stellt fest, wow, dazwischen ist irgendwas, was weder dem ersten Teil noch dem anderen gehört. Das ist ein, wir nennen das später ein Infix oder ein Interfix. Je nachdem, an der Stelle vielleicht ist gar nicht so schlecht zu sagen, dass die meisten Begriffe werden innerhalb einer ganz bestimmten Theorie definiert. Deswegen verrennt man sehr oft, indem man bestimmte Begriffe verwendet, zu welcher Theorie oder in welchem Rahmen man selbst arbeitet. Und deswegen ist Infix, Interfix, das ist, wie gesagt, achtet drauf, da gibt es große Schnittmengen, aber man muss trotzdem präzise arbeiten. In der empirischen Sprachwissenschaft gibt es einen Tipp, eine Empfehlung. Zoomt die Theorien weit raus. Ja, geht aus einer Theorie weit raus. Zoomt das nicht so nah in einer Theorie und arbeitet nicht so, sondern zoomt möglich raus, nimmt alle Begriffe, die dann übrig bleiben, die sind am neutralsten, die sind die Begriffe, die man wenigsten vielleicht angreifen kann. Weil hier sehe ich einige Gesichter, die am Freitag auf diese Probeverteidigung dabei waren. Wer war das? Kurz mal anschauen. Ja, zwei, okay. wir hatten eine Probeverteidigung, eine Kollegin am Freitag. Das ist eine gute Gelegenheit zu sehen, wie ist das eigentlich, wenn man verteidigt und wie kann man 450 Seiten auf 30-minütige Präsentation runterbrechen. Das ist eine Leistung, das lernt man mit der Zeit. Da gab es eine Diskussion, vielleicht Marc und Anita, richtig? Ja. Da gab es eine Diskussion mit Hypotaxe, Parataxe, Asymmetrie und Symmetrie. Ja? Erinnert ihr noch? Es gibt noch weiter. Es gibt Sentenzialisierung, Desentenzialierung, Satzschrift und so weiter. Und alles beschreibt ein und dasselbe Phänomen. Man fragt sich natürlich, wozu so viele Begriffe? Ja? Das, was die Kollegin dort gemacht hat, sie hat tatsächlich empirisch die Theorie zurückgesummt und für Parataxe und Hypotaxe entschieden, weil diese Begriffe im Unterschied zu Symmetrie und Asymmetrie, syntaktische Symmetrie und syntaktische Asymmetrie oder Desentenzialisierung oder weitere Clause Shift und andere Begriffe sehr spezifisch sind. Als Empiriker versucht man tatsächlich die Begriffe zu wählen, die wenig angreifbar sind. Und deswegen, das ist auch so ein methodischer Vorgang. Man hat das tatsächlich in der Diskussion gesehen. Ja, also welche Anmerkungen oder Tipps da vorkamen. Ich möchte aber nochmal hier zurück. Ich habe vorhin gesagt, dass wir wir nehmen solche Veränderungen wie sitzen, setzen oder werfen, Wurf mit einem Begriff Konversion. Ja? Konversion, umdrehen, umformen. Und dabei meinen wir nicht etwas Ähnliches wie Fischer, sondern meinen wir etwas wie Wurf, also werfen als Verb-Voraussetzung und Wurf als Substantiv. Da geschieht mehr als nur ein neues Lexem, sondern da wird eine ganz komplexe Art des Wortes geändert. Und das nennen wir Konversion. Und der Interessante ist, dass diese Konversion, beschrieben ist das nicht, aber ich frage euch jetzt, junge Menschen hier, ob ihr in eurer gesprochenen Sprache sowas verwendet. Ich habe in einem Interview bei Moritz Bleibtreu. Wer kennt Moritz Bleibtreu nicht? Nicht. Raus. Nein, das ist ein super Schauspieler, finde ich. Spielt sehr interessante, sehr gute Rollen. Und da erzählt er im Spiegel, das ist Cicero, genau. Wer liest kein Cicero auch raus? Nein, das ist auch eine sehr, keine meinungsbildende Zeitung in dem Sinne. oder Zeitschrift in dem Sinne, aber sehr trotzdem interessant. In diesem Interview schreibt er Folgendes, und achtet bitte drauf, ich versuche das vielleicht zu vergrößern, dass du das alle sehen. Ich habe das hier nochmal angemackert. Er hat ein Rolex gekauft und er schreibt, um dieses ganze Runkelpose oder guck mal, wie geil ich bin, ging es mir nicht. Achtet mal bitte ganz kurz drauf. Mir ging es nicht um, guck mal, wie geil ich bin. Sechs Glieder, ja? Alle mit Striche geschrieben. Das ist interessant. Sie können fünf verschiedene Redakteure fragen, wie die solche Einheiten, Units nennen wir das, schreiben würden. Sie werden fünf verschiedene Antworten bekommen. Ja? Ohne Bindestrich, mit Bindestrich und Großschreibung, wenn mit Bindestrich, aber Kleinschreibung oder Großschreibung oder Einführungsstriche oder Kursiv. Sie werden tausende Antworten bekommen. Und das ist Indiz dafür, dass die Sprecher in der was ist das eigentlich? Community, die Deutsch spricht, noch nicht einig ist. Was ist eigentlich der Standard? Normalerweise, sowas sieht man in der Schriftsprache nicht. Das ist eigentlich ein Charakteristikum für gesprochene Sprache, weil eine gesprochene Sprache viel Spontanes passiert. Also es wird spontan auf prozessorientiert gesprochen und in der Schriftsprache ist das alles produktorientiert. Ja? Kommt ja ein Schriftstück raus. Beim Sprechen ist das orientiert, konzentrieren uns auch tatsächlich auf den Prozess selbst. Warum ich das aber sage, was geschieht jetzt hier? Wir haben guck mal, wie geil ich bin. Wir haben guck, das ist eigentlich Tunwort, mal, das ist eine Partikel, es ist so eine, Zahlwort ist das nicht, aber das ist so eine für Durativität, also einmalige Wiederholung, würde ich sagen. Ja, weiß ich nicht, aber man kann auch da viel drüber diskutieren. Wie ist auch ein VH-Wort, also Fragewort an der Stelle. Geil, das ist einfach ein Eigenschaftswort. Könnte man bestimmt vor 20 Jahren nicht in keiner deutschen Zeitung im Wort geil finden. Mittlerweile steht das aber im Duden drin. Ne? Ich ist ein Pronomen an der Stelle, ja, und bin wieder ein Tunwort. Wir haben, wenn wir diese Gruppen von semantischen Gruppen der Worte aufgreifen, ist das fast alles sehr vertreten. Trotzdem wird das alles als eine Einheit analysiert. Als eine Einheit analysiert. Denn das ist nichts anderes, wenn ich sagen würde, mir ging es nicht um den Erfolg. Ja? So wie Erfolg sich in diese Gefüge quasi hineinfügt, so fügt sich auch dieses komplexe Element in diesem Gefüge rein. Und dann sagen wir uns, okay, morphologisch gesehen, es ist komplex, aber syntaktisch oder morphosyntaktisch gesehen, es ist eine und dieselbe Funktion. All diese Elemente erfüllen eine und dieselbe Funktion. Ja? Das ist eine Präpositionalfrage, weil mit um eingeleitet ist. Und unter dieser Funktion betrachten wir das auch. Das ist das, was wir vorhin mit Werfen und Wurf, das, was wir vorhin mit Sitzen und Setzen als Konversion beschrieben haben. Dasselbe geschieht hier, aber auf der Ebene des Satzes, auf der Ebene der syntaktischen Ebene. Dafür gibt es einen zweiten Begriff, das ist zumindest ein Vorschlag, weil es gibt wieder in der Linguistik große Diskussionen darüber, was wir sind, weil das total komplett, also sehr selten ist und bisher gibt es kein empirisches Material darüber, um das zu systematisieren. Der Begriff heißt Satzhypostase. Satzhypostase. Hypostase ist so eine, eigentlich aus den Religionswissenschaften, ja, Jesus ist Hypostase des Gottes. Ja. In der Biologie gibt es auch Hypostase. Es ist eine Hypostase, ist Verkörperung, also oder ja, Verkörperung von etwas. Ja. Und das ist quasi als einheitlicher Körper hier vertreten, als ein Element. Das ist auch eine morphologische Bildung, aber auf der Ebene des Satzes. Ihr habt hier jetzt Begriff Morphosyntax erwähnt und wir werden das in der nächsten Sitzung etwas genauer besprechen. Was ich aber euch fragen wollte, ist das nicht so, dass man, wenn man im Chatroom, ich habe dann anschließend, dass ich das gesehen habe, habe ich nach Material gesucht. Ich habe nichts gefunden. Also man kann reguläre Ausdrücke irgendwie formulieren, ja, gibt mir fünf Elemente, alle die mit Bindestrich verbunden sind, kommt so gut wie nichts raus. Aber so gut wie in allen Sprachen, In einer spontanen Schriftsprache, so wie Chat zum Beispiel, gibt es sowas wie, ja, eine, ich habe ein Forum zum Beispiel gelesen, eine junge Dame beschwert sich, ja, hier in XY-Stadt, Westdeutschland, kann ich nichts kaufen, irgendwie Schuhe oder keine Ahnung. Und eine andere antwortet, du mit deinem, ich kann hier nichts kaufen, gehst du mir auf die Nerven. Du mit deinem, ich kann hier nichts kaufen. Genau dasselbe. Ich, Strich, kann, Strich, hier, Strich, nichts, Strich, kaufen, gehst du mir auf den Nerven. Ja? Das ist auch eine Satzhypostase, ein Satz deswegen, weil wir hier Gung und Bing zwei finite Verben drin haben. Ja? Um von einem Satz zu sprechen, müssen wir die Finitheit der Handlung in irgendeiner Form abgebildet haben. Ja? Also für das Deutsche ist das wichtig. Ja, wir haben zwei finite Verben, eine würde reichen, um von einem Satz zu sprechen. Es ist eigentlich als Satz analysierbar, aber hat eine ganz klare Funktion. Weiß nicht, achtet auf solche Bildungen, die sind sehr selten und versucht das bitte aus der linguistischen Perspektive zu betrachten. Ich weiß nicht, also mit diesen zwei Begriffen möchte ich dir oder derjenigen, der das hier geschrieben hat, antworten. Ja, das ist eine implizite Konversion, weil das tatsächlich Stabinnere betrifft. Alles andere, was außerhalb des Stabes links oder rechts passiert, ist eine explizite Konversion. Und diese Konversion bleibt nicht nur auf der Wortebene, sondern geht auf der Satzebene hin und bildet solche Hypostasen oder Satzhypostasen, die ich vorhin erklärt habe. Okay. Das war sozusagen als Rückenschlagung. Das hat mich sehr gefreut, dass man die Fragen gestellt hat, so eine Frage gestellt hat. Und ich kann mittlerweile rauslesen, wenn man eine Frage stellt, wie viel Kompetenz dahinter steckt. Und das hat mir sehr gefreut. So, heute besprechen wir über einige Wortbildungen. Und dabei fangen wir wieder mit einem Satz an. Mittlerweile hat sich hier so irgendwie eingebürgert, dass wir immer irgendeinen Satz hier aufschreiben oder ein Wort und dann diskutieren wir darüber. So einen Satz habe ich heute auch mitgebracht. Nochmal zur Rekapitulation, wir kreisen ziemlich in der ersten Teil der Vorlesung sehr viel um Grammatikalisierung herum. Wie geschieht es, dass wir aus lexikalischen Elementen grammatische Elemente erhalten? Also was ist das für ein Weg? Und dabei hilft uns sowas wie das Feld ist eben, er war eben da und Männer sind eben so. Ja, eben, mit eben. Wir haben gesehen, ein Transfer zwischen Raum und Zeit, wir nennen das auch Raum-Zeit-Metapher, findet fast in allen Sprachen statt, weil alle Sprachen haben Notwendigkeit, Handlungen, Dinge zu verzeiten oder zu verorten. Das passiert immer. Ja? So, dazu kommen wir in der Semantik relativ nah und dann haben wir extra einen Begriff von Karl Brückmann. Nicht von Karl Brückmann. Von wem ist Origo? Bühlers Modell, genau. Da kommen wir in der Semantik etwas nah. Und wir haben gesehen, dass bei diesem Wort eben, wir hatten eine Metapherbildung oder Assoziation mit Zeit und Raum. Nichts anderes ist, wenn wir irgendwelche Präpositionen bis, vor und so weiter verwenden. Die sind ursprünglich räumlicher Provenienz und später wurden sie zeitlicher Provenienz durch eben diese Assoziierung von Zeit und Raum. Ja? Okay. Wenn das zu schwer ist, dann schaut euch einen neuen Film mit Matthew McConaughey.
Ja, Interstellar.
Bitte? Interstellar, genau. Ja, ja. Da geht es um Zeitraumkrümmung und das ist sehr gut erklärt. Ja. Ansonsten liest Stephen Hawking, glaube ich, kurze Geschichte der Zeit. Das hätte ich auch noch verstehen. Okay, ich schreibe jetzt einen Satz. Ihr seid aufgefordert, das zu lesen und mehr zu erklären auf Deutsch, was dort steht. Der Satz ist auf Deutsch, aber ungefähr 400 Jahre alt. Okay? Ich schreibe extra groß, damit alle lesen können. Freiwillige. Oh, was steht da? Es liest sich so: Fickbaum habeta sum dipfelwitzelkan im Sinne obligate. Das ist ein Satz aus Tatian. Tatian, römischer Historiker. Warum ist das wichtig für, besonders für die Deutschen? Dort werden die Germanen zum ersten Mal in den historischen Quellen erwähnt. Das Beste ist, dass im 30-jährigen Krieg, glaube ich, war man sehr böse auf Vatikan, also nördlicher Teil Deutschlands, weil man sagte, okay, ihr zeigt uns nicht alles, was Tatian über uns geschrieben hat. Also ihr rückt nicht alles raus. Das war ein zufällig im Mittelalter bekannt geworden. Okay, was steht hier? Erstmal ganz da hinten, ja? Ich habe einen Feigenbaum in seinen Weingarten gepflanzt. Wintergarten, Weingarten. Ja, was würdest du sagen? Nee, ähnlich nicht. Also sprich einfach so, wie du das. Ihr habt den zweiten Teil. Einen Feigenbaum haben und dann? In seinen Wintergarten gepflanzt. Okay, ich sammle das, solange ich das noch. Ja, weiter? Ideen? Okay, wir haben zwei Meldungen, das würde eigentlich reichen. Die erste war, ich habe. Blablabla und da und da gepflanzt. Richtig? Das war dein Beitrag. Und du hast gesagt, er hat.
Sie haben.
Sie haben, okay. Sie haben blablabla, da und da gepflanzt. Okay. Gibt es keine andere Idee für die Übersetzung? Ich habe die kritischen Worte gerade aufgeschrieben. Weil nämlich das, was ich jetzt gerade aufgeschrieben habe, ist falsch. Ja? Dritte Person hat gepflanzt. Okay, gut, das schreibe ich auch auf. Hat gepflanzt. Okay, andere, du wolltest auch was sagen, glaube ich?
Ja, ich habe das gepflanzt.
Dasselbe sagen. Okay, gut. Das ist gut, guter Beitrag, ist aber trotzdem. Ja?
Ich bin mir nicht sicher, aber man könnte ja.
Ich bin mir auch nicht sicher.
Also wenn man in seinem Wintergarten vorsetzt, weil bisher wurde immer gesagt, ich habe einen Feigenbaum in seinem Weingarten, sorry, Weingarten gepflanzt. Und wenn man sagt, in seinem Weingarten habe ich einen.
Das wäre ja trotzdem, habe ich gepflanzt. Das wäre ja, also so eine Wortstellung hätten wir geändert, aber die finite Konstruktion bliebe dasselbe. Ja, das, was wir jetzt hier und hier verändert haben, einmal Person haben wir verändert, das sind die erste Person, nur Plural Singular, also Numerus verändert, und die beiden stehen dem hier gegenüber, weil das erste Person und dritte Person ist. Erstmal du und dann du.
Also, ja, ich habe die ganze Zeit über dieses Jum klingt für mich halt so sehr nach Latein, und das wäre halt Bin. Und ich habe die ganze Zeit gefragt, was unterliegt.
Ja, das ist ein guter Punkt, aber das ist sehr gut, also das brauchen wir unbedingt, um das Richtige rauszubekommen, aber anders. Anders, okay?
Vielleicht ist auch der Feigenbaum offiziell, dass er gepflanzt wurde.
Nochmal, bitte.
Der Feigenbaum wurde gepflanzt.
Was machen wir? Ja, nicht schlecht, aber was machen wir mit Habeta? Das ist das Problem, aber das sehe ich schon, dass du einfach auf gepflanzt. Also du hast, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist einfach, du hast den Status von gepflanzt verändert, von Infinit zum Finit. Ja? Ja?
Hatte.
Bitte?
Hatte.
Nee, das wäre ja Tempus. Aber die Konstruktion bliebe dasselbe. Das ist, ja? Moment? Ja, das ist kein Problem, ja. Ja.
Also, wäre es ja richtig mit der Verteilung. Also das flektierte Verb habe, hatte oder ja. haben ist in der rechten Satzklammer und gepflanzt kommt dann andersrum, ist in der linken.
Ja, nee, das ist richtig. Also das finite Verb steht im deutschen Deklarativsatz immer in der zweiten strukturellen Position. Das ist so von einem Lehrer in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts angemerkt worden, das topologische Modell des Deutschen. Ja, und das ist dann nach einem rechten Satzklammer, ist das tatsächlich durch infiniten Verben markiert. Das würde auch dahin passen, stimme ich dem zu. Allerdings, vorausgesetzt, dass wir das tatsächlich so analysieren, dann setze das rein. Ja? Wenn wir das tatsächlich so analysieren, wie Tatiana oder wie die Übersetzung dann auf Deutsch ausgesehen hat, dann würden wir die zweite Position einbehalten, aber rechte Satzklammer nicht. Noch irgendwelche Meldungen? Letzte Meldung vielleicht noch? Letzter Versuch, ja?
Ja, wenn man das
Arbeiter.
Genau, Arbeiter. Wenn das dann ist, dass man den gepflanzten Feigenbaum in den Weingarten
macht. Wie würde der Satz klingen?
Ich habe den gepflanzten Feigenbaum in meinem Weingarten. Macht
ja, doch. Ja, machen wir nochmal. Was hast du jetzt gemacht? Also, ich meine, mit ich, das lasse ich jetzt gelten, weil da gibt kein ich drin, aber habe da ist tatsächlich dritte Person. Ja? Und habe da ist tatsächlich dritte Person und Singular. Ja? Deswegen, das ist schon mal gut. Und brauchen wir auch noch Präteritum, also hatte. Ja? Einer hatte. Und dann, was würdest du sagen? Ja. Das ist richtig, ja.
Darf ich mal noch eine gesamte Übersetzung
sagen? Ja.
Jemand hatte
einer
hatte unter seinen Pflanzen im Weingarten einen eigenen Feigenbaum.
Richtig, aber ja, absolut richtig. Also wir stilistisch können wir das, wie gesagt, ja, das ist schon mal gut. Wir nehmen das ein. Einer hatte in seinem Weingarten, vom Dativ den Feigenbaum. Und das ist das Interessante, und deswegen war dein Punkt mit dem Zoom. Zoom ist nichts anderes als eine Partizipkonstruktion, als gepflanzten. Ja? Er hatte einen Baum, einen gepflanzten Feigenbaum auf Neudeutsch, aber zu der Zeit als mit als zu übersetzen, also korrespondieren mit als. Ja? Das Interessante ganze Zeit, wir diskutieren über zwei Dinge. Hatte als gepflanzten, als Partizipkonstruktion, das sind zwei verschiedene, also das dann nicht mehr, ja? Und was wir dann bekämen, und das andere wäre ja, hatte gepflanzt. Was wir, dann haben wir zwei hatte, also habeta an der Stelle, so wie das in diesem Originalsatz steht und gemeint ist, und dann haben wir die zweite, was wir die ganze Zeit übersetzt haben. Das sind zwei verschiedene Verba habendi. Ja, ein Ausdruck einer Possession, eines Besitztums an der Stelle. Und ganze Zeit sprechen wir von Grammatikalisierung und ganze Zeit sprechen wir darüber, wie aus einem Lexem mit einer ganz konkreten Bedeutung ein Morphem mit einer allgemeinen, generellen Bedeutung, aber dafür einer konkreten Funktion entsteht. Und jetzt beobachten wir das wunderbar an diesem Beispiel, wie aus einem Vollverb, das ist ganz wichtig, Vollverb ist das hier und bedeutet nichts anderes, aber tatsächlich nichts anderes, als etwas zu besitzen. Er besaß einfach einen Feigenbaum und pflanzte diesen Baum. Oder hier geht das nicht heraus, was er das jetzt gemacht hat. Hier ist nichts anderes ausgedrückt, dass einer, irgendjemand, als irgendwelche unpersönliche Konstruktion, das ist Gang und Gäbe, dass übrigens alle unpersönliche Konstruktionen neigen bestimmte Passivität der Handlung, also Passivität seitens des Verursachers der Handlung auszudrücken, historisch gesehen, Druck, dieses Verb, nichts anderes aus als etwas besitzen, das ist ein Lexem. Ja? Und hat nichts an der Stelle mit der Summe Plan zu Plan zu tun. Ja? Das ist einfach eine Partizipialkonstruktion und das war's. Nun, später, das ist die Entwicklung ungefähr von 400 Jahren, also Pi mal Daumen, ja? Ihr seht, dass die beide sowohl die Quelle da ist, als auch das Ergebnis dieser Entwicklung da ist, haben wir ich würde sagen, das ist kein Lexem, auf keinen Fall ein Lexem, sondern das ist eine Form, eine Hülle mit einer ganz bestimmten Funktion. Keine Bedeutung, aber eine Funktion. Und diese Funktion ist der Ausdruck der Temporalität. Ja? Das ist einfach ein Tempusmarker oder ein Tempuspartikel oder ein Tempuszeichen, alleinstehend für sich, trägt einen Akzent, hat eine Silbenstruktur, hat aber keine Bedeutung des Besitzens mehr. Ja? Das ist eine sehr leicht nachvollziehbare historische Entwicklung. Ja? Aus einer lexikalischen Quelle mit einer ganz konkreten Bedeutung eine Form. Hat nichts mehr damit zu tun, was jetzt Besitzen oder Possession an sich, also Verba habende, es gibt tausende, nicht tausende, aber so ein Repertoire an Possession auszudrücken, also Possessivität auszudrücken. Das gibt nicht nur beim Verb, sondern kann man auch, es gibt Pronomina, die das in der Nominalmorphologie ausdrücken und so weiter. Das ist eigentlich die Bedeutung. Ja? Diese Bedeutung wird aufgeweicht, wird aufgeweicht, wird aufgeweicht. Wir haben diesen Prozess der Aufweichung auch einen Begriff gegeben, das ist Generalisierung, semantische Generalisierung. Das ist der erste Schritt. Man sagt, wenn in einer Sprache ein Lexem anfängt zu generalisieren, das ist ein Indiz dafür, dass dieses Lexem in einem Kanal der Grammatikalisierung gelandet ist. Ich habe in der letzten Sitzung gesagt, es gibt nur One-Way-Tickets. Wenn ein Lexem in so einem Kanal landet, dann gibt es keinen Weg zurück. Es kommt irgendwann mal am Ende, nach 400 Jahren, vielleicht ein Film raus. Ja? Da geschieht aber nicht nur auf der inhaltlichen Ebene. Wir haben diese Veränderung auf der inhaltlichen Ebene gesehen. Diese Veränderungen gehen weiter. Ja? Diese Veränderungen gehen so weit, dass die auch äußerliche Ebene betreffen. Und das Element, das grammatikalisiert wird, fängt langsam an, einen morphologischen Gehalt zu verlieren, phonologischen Gehalt zu verlieren. Gehen Auslautelemente verloren, alles, was nicht akzentuiert wird, wird abgebaut. Es gibt auch einen Begriff dafür, das heißt Bleaching oder Bleichen auf Deutsch. Das wird phonologisch gebleichen. Gebleichen, gebleicht? Was ist richtig? Gebleichen. Ja? Wir können beide. Okay, wir nehmen einfach phonetische Erosion, ist das Gleiche. Okay, es wird erodiert, abgebaut. Ja, deswegen, und ich bin die ganze Zeit jetzt auf der etwas übergeordneten Ebene, bin ich immer noch bei diesen Lagern. Einmal lexikalische Morpheme und grammatische Morpheme. Wenn wir das bisschen jetzt kurz mal zusammensammeln, müssten wir oder sollten wir jetzt so eine Verbindung dazwischen sehen. Dazwischen steht ein Prozess namens Grammatikalisierung. Und die sind eigentlich schon recht miteinander familiär, die beiden Lager. Jetzt haben wir auch die Unterschiede gesagt. Lexikalische Elemente behalten an diesem phonetischen Gehalt und die grammatischen Morpheme bauen das ab. Deswegen ist es immer so, dass die lexikalischen Morpheme immer größer ausfallen und die grammatischen Morpheme werden, wie ich vorhin sagte, manchmal sind das Konsonant oder Konsonant und Vokal oder nur Vokal und Vokal und Konsonant, vielleicht Clusterung von beiden, aber das war es auch. Es ist von der Länge her ist das also überschaubar. Ja? Abgesehen vom Abchasischen, weil das ist eine schräge Sprache, da gibt es Stämme oder Präverbien, die sind manchmal sehr oft größer als Stämme selbst. Ich möchte noch ein Beispiel vielleicht bringen, dass, damit wir nicht denken, das geschah nur vor 400 Jahren und wir haben nur damit zu tun. Ich schreibe hier ein Beispiel, das euch zeigt, was ich jetzt hier mit der Passivität erwähnt habe. In dieser Konstruktion hatten wir auch kein Subjekt realisiert oder an der Stelle der Auslöser der Handlung. Zum Beispiel Maria bekommt wir machen das nicht Dativ, das ist Maskulin, Führerschein. Ja? Das Wort bekommen an der Stelle ist tatsächlich, jemand hat etwas nicht und es kommt so ein Punkt, das ist ja als Futur verlagert, kommt ein Punkt, dass jemand kommt und sagt, hier, du hattest keinen Führerschein, jetzt bekommst du einen Führerschein. Ja? Ich glaube, es ist kein Zweifel daran, dass das Verb bekommen an der Stelle ein Vollverb ist. Mit Vollverb meine ich, das ist ein Lexem, hat eine konkrete Bedeutung. Und mit dieser Bedeutung können wir was anfangen. Wir können das analysieren, wie ich jetzt vorhin gerade gesagt habe. Was ist die Denotation des Vollverbs? Und die Denotation ist eben, jemand hatte etwas nicht und bekommt. Und, aber diese Handlung ist irgendwie in der Zukunft verlagert. Und ja. Jetzt machen wir den nächsten Satz. Maria bekommt den Führerschein geschenkt. Maria bekommt den Führerschein geschenkt. Dann bezieht sich, passiert normalerweise nicht, aber vielleicht bekommt sie finanziert. Ja, denkt bitte hier, Maria bekommt ihren Führerschein oder den Führerschein finanziert. Was ist das jetzt? Ist das jetzt so wie Maria bekommt den Führerschein? Maria bekommt den Führerschein finanziert, ja?
Im Prinzip ist es genau dasselbe, weil der Führerschein immer noch zu Maria kommt,
ja?
Nur mit dem zweiten Satz beschrieben, wie sie bekommt. Also wie er zu ihr kommt.
Worauf bezieht sich finanzieren? Worauf bezieht sich jetzt bekommen? Worauf bezieht sich das? Also was modifiziert ihr rein semantisch gesehen? Auf Führerschein oder auf Finanzieren?
Immer noch.
Auf Führerschein, okay, andere Meinungen? Hier, von uns?
Finanziert.
Auf finanziert, was meinst du?
Ja, genau, so eine Finanzierung, weil das ja das ist, was er jetzt nicht da ist und was dann kommt.
Genau, also du hattest schon recht, sie bekommt etwas, aber sie bekommt nicht Führerschein, sondern sie bekommt finanziert. Also bekommen bleibt, sie hatte etwas nicht, aber sie bekommt nicht mehr ein Ding, und das ist jetzt, kommt jetzt ganz wichtiger Punkt. Also es bleibt wiederum die Bedeutung von finanzieren, ja? Aber es bezieht sich nicht mehr, wolltest du was ganz Wichtiges
ja, also
sagen?
Ich wollte sagen, im Infinitiv kann man das ja genau sehen, ist ja geschenkt bekommen oder finanziert bekommen, das hängt ja zusammen.
Richtig. Wolltest du auch was sagen?
Nee.
Ja, also das Bekommen bezieht sich jetzt nicht mehr auf Führerschein, sondern auf finanzieren. Und das ist eine, wir nennen das auch mit einem Begriff, wenn ich kann euch nur einen Tipp geben, jedes Mal, wenn Begriffe fallen, markiert das euch, ich bin mir nicht sicher, ob das alles auf diese Folien steht. Und diese Metasprache ist entscheidend, wenn ihr Klausuren schreibt. Ja? Wozu habe ich das jetzt gesagt? Habe ich vergessen. Genau. Das, was wir jetzt gemacht haben, indem wir bekommen auf einmal von einem Ding, also Führerschein und Finanzierung sind zwei verschiedene Phänomene. Eines Ding wird und anderes tun. Und das hat Konsequenzen fürs Bekommen selbst. Wir nennen das Reanalyse. Wir reanalysieren Bekommen nicht nur, also nicht im Zusammenhang mit Führerschein, mit einem Ding, sondern mit einem Prozess. Und das ist ganz wichtig. Ich habe, glaube ich, in der letzten Sitzung erwähnt, wie im Englischen Futur, Markierung be going to oder als phonetisch kurze Version gonna entstanden ist. Ja? Gonna. Es ist ein ursprünglich be going to. Ja? Eine Konstruktion wie zum Beispiel I am going to London. Ja? Ist ein Go-Verb von Punkt A zu Punkt B. Aber da bezieht sich gehen tatsächlich auf einen Ort. Weil gehen ist ja immer räumliche Handlung. Ja? Wenn man geht, dann verlässt man einen Raum und kommt in einen anderen Raum. Aber wenn ich sage, I'm going to visit John, was ist das für eine Raumbewegung? Ist nicht mehr. Genau wie hier, von Bekommen auf Führerschein zum Bekommen auf Finanziert. Ja? Das ist eine sehr interessante Universalie, die in den meisten Sprachen sehr ähnlich funktionieren, in den Sprachen, die Morphologien haben. Es gibt Sprachen, die isoliert sind und die zeigen nicht so viel Spaß an Morphologie. Ja? Und irgendwann mal übertrug man das zum Beispiel vom Ort zu London zum Ziel. Ich gehe nach London, um John zu treffen, besuchen. Ja? Das ist das Ziel der Handlung, nicht mehr der Ort, sondern das Ziel. Hier nicht mehr das Ding, sondern der Prozess. Und im Englischen ging das weiter und der übertrug sich vom Ziel auf Zustände. Ja? Zustände, die in Zukunft stattfinden sollen. Weil das ist eigentlich nichts anderes. Man kann entweder von Punkt A zu Punkt gehen oder von Zustand A zu Zustand B gehen. Metapher. Wir assoziieren einfach das. Von Raum zu Zeit. Ja? Weil für Zustand bin ich jetzt, also zeitlich, und keine Ahnung, in 20 Jahren ist es ein anderer Zustand. Ja, also zeitlicher Abstand, räumlicher zeitlicher Abstand. Dass das tatsächlich so ist, das müssen wir jetzt belegen und dafür können wir das sehr leicht sehen, wenn wir sagen, dass Bekommen tatsächlich auf dem Weg der Grammatikalisierung im Deutschen steht. Achtet bitte drauf, das ist auch Go-Verb, Gehen-Verb. Ja? Das ist sehr interessant, weil es gibt eine große Diskussion darüber, wie entscheiden die Sprachen, welches Lexem ist geeignet, welches Morphem zu bilden. Also was qualifiziert die lexikalische Kandidaten als Quelle zu fungieren? Ja, und es gibt eine große Diskussion darüber. Interessant, dass Bewegungsverben und diese Go-Verben, also Gehensverben, in den meisten Sprachen sehr, sehr, ich weiß noch, als ich Deutsch gelernt habe, hatte ich Schwierigkeit zu verstehen, so einen Satz zu verstehen, zum Beispiel, ich habe etwas gekauft, keine Ahnung, ich habe ein Brötchen gekauft und ich habe in Norddeutschland das Anfrage bekommen, was kamen Sie? Also das Brot oder was kam es? Also was hat das gekostet? Kennt jemand das außer mir auch? Keiner? Ja, kennst du das?
Ja.
In Norddeutschland, oder? Also als Preisanfrage.
Ja.
Ja, ja. Das ist ein interessantes Phänomen, dass dafür gerade ein Gegenwert also aufgegriffen wird. Aber nochmal hier zu diesem Beispiel. Maria bekommt den Führerschein. Und jetzt kommt's. Wollen wir jetzt nochmal von etwas nicht haben und dann wieder haben sprechen? Das ist genau das Gegenteil. Ja? Was macht hier bekommen? Das ist nicht mehr etwas nicht haben und dann bekommen, wie ursprünglich, sondern das ist genau das Gegenteil. Und damit hat nichts mehr mit Ding an sich zu tun, sondern mit Zustand. Ja? Raum, Prozess, Zustand. Das ist die Phasen der Grammatikalisierung, die in Köpfe der Menschen, die diese Sprache artikulieren, scheinbar in meisten Sprachen, wie ich vorhin sagte, die meisten, die Grammatiken besitzen, gleich funktioniert. Okay, ja schön, wir haben jetzt fast mehr als die Hälfte dieser Vorlesung gesprochen, ohne dass wir eine Folie hier aufgeklappt haben. Ich habe in der letzten Sitzung gesagt, diese Folien oder dieses sogenannte Content Management System ist dafür da, dass man im Selbststudium ein paar Sachen selbst verinnerlicht. Aber ich wollte trotzdem einige Dinge zeigen. Ich habe hier ein Lexikon als PDF von der Greuther, Deutsche Morphologie, und ich habe hier links die Begriffe aufgeschrieben, die wichtig sind, die sehr wichtig sind. Und ich habe daneben auch noch einen Service von mir, die Seiten aufgeschrieben. Und der scrollt bitte, seid so lieb, das ist vielleicht schon anstrengend für die Zeigefinger, aber das traue ich euch zu. Schaut bitte euch diese Begriffe an und das ist nichts anderes als tabellarisch dargestellt, diese zwei Lager, lexikalische und sogenannte grammatische Morpheme, in zwei geteilt, Flexionsmorpheme, die wenig morphologisches Material haben, Stichwort Bleaching, Bleichen, Erosion, und die von viel phonologisches Material haben und die auch, achso, was sehr interessant ist, ist der Punkt 2, außersprachliche referenzielle Bedeutung. Was bedeutet das? Lexikalische Elemente beziehen sich auf die Dinge der Welt, Die Worte, die Lexeme beziehen sich auf etwas, was nicht sprachlich ist. Ja, das ist, so trivial ist das nicht. Wittgenstein sagt, die Sprache ist nicht das, was sie bezeichnet. Damit ist gemeint, zum Beispiel ein Wort wie ein Tisch bezieht sich auf etwas, was mit der Sprache an sich nichts zu tun hat. Es gibt eine andere, gibt es ja die Ethnologie? Nee, Ethnologie, oder wie heißt das da? Ethnologie. Studiert ihr Ethnologie? Ja, aber das ist das, was ich sagen wollte, anthropologischer Relativismus. Ja? Es gibt dann auch Gegenmeinung dazu. Und hier zum grammatischen Morphem steht nur innensprachliche funktionelle Bedeutung. Ja? Die Morpheme bedeutet etwas, was das Deutsche für sich als wichtig erachtet hat. Und im Deutschen ist es wichtig, beim Nomen drei Genere auseinanderzuhalten. Ja? Maskulin, Feminin, Neutrum. Das ist innensprachlich. Das heißt nicht, dass zum Beispiel so ein Wort wie zum Beispiel der Tisch an der Stelle bezieht sich auf außersprachliche Bedeutung. In allen Sprachen soll irgendeine Form von Tisch geben, aber dass dein Maskulin noch dazu gibt, das ist ein Spezifikum des Deutschen. Ja? Teilt natürlich mit vielen anderen Sprachen, die entweder komplettes Genera-Paradigma anzeigen, also diese drei, ja? Also Maskulin, tatsächlich in dieser Reihenfolge. Am Anfang gab es Maskulin, dann gab es Maskulin und Feminin und Neutrum heißt ja eigentlich das Wort keine von beiden. Das heißt, das musste als dritte Erscheinung sprachhistorisch gewesen sein. Ja, und es gibt Hebräisch zum Beispiel hat kein Neutrum, nur die zwei. Ja? Und es gibt Sprachen, die legen kein Wert darauf, die Welt in dieser Sprache zu sexualisieren. Ja? Die haben Sexus, aber kein Genus an der Stelle. So wie das im Deutschen ist. Also innensprachliche funktionelle Bedeutung, ganz wichtig, als die über. So, jetzt habe ich die drei morphologischen Modelle oder Prozeduren hier nochmal dargestellt. Das ist einmal Flexion, Derivation und Komposition. Und wichtig ist mir, sich zu merken, was eigentlich am Ende rauskommt. Das ist ganz wichtig. Was kommt am Ende der Flexion raus? Was kommt am Ende der Derivation raus und was kommt am Ende der Komposition raus? Und das ist ganz wichtig, dass wir in der Flexion ein, und das ist ein wichtiger Begriff, vielleicht hätte ich das rot markieren sollen, ein morphosyntaktisches Wort. Das ist keine neue Lexikoneintragung. Das ist kein neues Wort, sondern das ist ein periodisch gebildetes Wort für einen Satz. Sobald der Satz vorbei ist, ist das Wort vorbei. Ja, das ist für eine ganz bestimmte Umgebung geschaffene Form. Und das ist die Flexion, das ist die grammatische Form eines Satzes. Zum Beispiel habe, haben, hatte, hat, all das. Am einfachsten ist das zu merken, sind diese Produkte, die eintragen in ein Lexikon oder sind diese Produkte nicht eintragen in ein Lexikon? Erhalten wir tatsächlich neue Wörter oder erhalten wir einfach die verschiedenen Varianten eines Wortes? Und daran sollen diese Prozeduren auseinandergehalten werden. Nach Freiheit und Bindung habe ich die auch noch auseinandergehalten. Und da ist eine Zwischenstellung von Kritikern. Also Kritiker sind tatsächlich die Funktionsworte, im Unterschied zu gebundenen Morphemen, stehen die allein, aber genauso wie die gebundenen Morpheme haben die eine grammatische Funktion. Ähnlich wie Lexika, Lexeme, stehen die allein, aber im Unterschied zu Lexemen haben die keine eigenständige Bedeutung. Das sind sogenannte Auxiliaria, die werden sehr oft abgekürzt als AUX. Auxiliaria sind Hilfsverben. Alle Hilfsverben im Deutschen. Alles, was dem Verb hilft, eigene Morphologie auszufahren, heißen Auxiliaria. Die Hilfsverben im Deutschen wäre ja zum Beispiel auch die Entwicklung, die wir an Habeta gesehen haben. Wäre eine Entwicklung des Auxiliarias. Das sind Kritika. Kritisierung an sich ist ein sehr bekannter Prozess. Manchmal verlieren diese alleinstehenden Morpheme Freiheit und werden an vorausgehenden Wort oder dem folgenden Wort angelehnt. Entsprechend, wo das stattfindet, gibt es Prokritiker und Enkritiker. Ja, aus dem Lateinischen Enkritiker ist sehr bekannt. Es gibt sehr seltene Fälle, im Hessischen zum Beispiel. Im Hessischen Nordhessen, wie heißt das? Essen. Hessisch Sibiria heißt es, glaube ich, weil das bekannt ist. Da werden zum Beispiel die weibliche Vornamen erstens mit einem Artikel versehen, das, also das Christina. Das ist tatsächlich eine sehr hochfrequente Konstruktion und das wird auch noch proklitiert. Also man sagt nicht das Christina, sondern man sagt S Christina. Ja? Es wird abgebaut. Wer kann das bestätigen? Kurz mal Hand hoch. Ja, sehr gut. Und das Gleiche geschieht auch als Analogie dann zu allem, was neutrum ist. Zum Beispiel, man sagt nicht Fenster, sondern Fenster. Ja, das ist Rest des Klitikons. Das wird angelehnt proklitisch an einem Wort. Ja, also das sind die so eine Zwischendinge, die dabei sind, die trotzdem, wodurch wird diese Unabhängigkeit oder diese Freiheit von Klitika aufrechterhalten? Durch eine Silbe, die fähig ist, Akzent zu tragen. Mit einem Klitikon, mit einem Wort, mit der Freiheit ist sobald vorbei, sobald kein Vokal da ist, der einen Akzent tragen kann. Also nicht eine Resonanzfläche nicht mehr da ist. Ja? Dann sucht er irgendjemand, der gut akzentuiert ist und hält sich dran. So ungefähr. Also man muss, um das zu verstehen, auch ein bisschen aus der Phonologie noch, aus Sinnestruktur noch mit rüber schwecken. Da habe ich jetzt noch ein etwas veraltetes Beispiel, ob wir tatsächlich, wenn wir Worte bilden, tatsächlich uns an, strikt an Flexion, an Komposition oder Derivation halten. Ob wir tatsächlich preskriptiv erlernen, okay, was steht mir im Deutschen als Repertoire zur Verfügung? Und dann bilde ich das alles. So ist das nicht. Es gibt bei dem Gebrauch der Sprache ein sehr interessantes Phänomen. Man nennt in der Morphologie solche Phänomene als sogenannten Ad-Hoc-Bildungen. Ad hoc, also auf Latein ad hoc. Aber das ist tatsächlich ein besetzter Begriff. Ad hoc Bildung. Das heißt, ich spreche gerade, ich habe eine lexikalische Lücke in meinem mentalen Lexikon und dann sage ich, ja, Dingsbums, keine Ahnung. Ja, Dingsmeier, wenn ich so einen Namen nicht kenne. Ja? Sowas nennt man Ad hoc Bildung und solche Ad hoc Bildungen nennt man. Ja, nicht unbedingt jetzt Dingsbumsmeier, sondern vielleicht andere Ad-Hoc-Bildungen, fällt mir jetzt auf Deutsch nichts ein. Man nennt das okkasionelle Bildungen. Occasio auf Latein heißt Gelegenheit. Also okkasionelle Bildung heißt Gelegenheitsbildung. Ja, und je nachdem, wer das macht, vielleicht ein prestigeträchtiger Person, vielleicht ein Werbeträger im Fernsehen, dann wird auf einmal diese kurze Gelegenheitsbildungen prestigeträchtig. Und die Sprache erweitert sein Lexikon genau, auch unter anderem auch so, indem die okkasionellen Bildungen, also Gelegenheitsbildungen, sogenannt, wie man sagt, usualisiert werden. Ja? Es wird ein Usus daraus gemacht und das ist jetzt dann keine okkasionelle Bildung mehr, sondern ein Wort dieser Sprache. Ich wollte einfach hier nochmal zeigen, dass durch diese Ad-Hoc-Bildungen, dass die Ad-Hoc-Bildung nicht nur für gesprochene Sprache und irgendwelchen Lücken im mentalen Lexikon verursacht sind, sondern das sind auch in der Schriftsprache durch Grafik hervorgehoben. Ihr könnt euch dreimal raten, welche Zeitung damals Vorreiter ist. Natürlich Bild-Zeitung, wo sind die Überschriften größer als Texte drunter? Aber ich weiß, jedes Mal, wenn ich bei meinem Bäcker in Hannover Bild-Zeitung kaufe, dann dahinter steht ein junges Mädchen, ich glaube, sie studiert und ist und dann denkt, okay, das ist so ein Prolet wahrscheinlich. Kommt hier vom Bild-Zeitung. Betrachtet das als Linguisten, das ist sehr interessant. Ich meine, ihr müsst ja nichts aus den Inhalten ausmachen, aber ihr werdet nie in keiner anderen Zeitung so finden, wo so wenig von einem Standard gemacht wird. Da wird so frei experimentiert mit der Sprache. Ja? Sehr frei experimentiert. Und deswegen liest das auch aus der Perspektive, abgesehen davon, dass der Bundesliga-Teil sehr gut ist. Okay? Raue spielt, glaube ich, nicht mehr. Nicht glaube ich, sondern spielt nicht mehr für Schalke. Aber ich habe das gestern gesehen, zum Beispiel. Ja, schaut ja, eine Atombildung. Koalation. Ja? Sehr interessant. Spiegel Online. Also Meinungsmacher und relativ hochwertig, sprachlich gesehen. Relativ. Ja? Es ist ganz klar die Anspielung, worauf das angespielt wird, und natürlich das Foto noch dazu erörtert das auch. Wenn man das alleine lesen würde, würde man natürlich nichts damit anfangen können. Aber morphologisch gesehen, was ist das? Ist das eine Derivation? Warum steht da ein Bindestrich darunter? Ist das eine Komposition? Dann muss Zion dann ein Lexem sein. Ist es aber nicht. Ich möchte einfach euch sagen, dass im Umgang mit der Sprache, es ist alles nicht so schön in den Schubladen geordnet, wie wir das hier lernen. So ist das nicht. Und da wir jetzt hier nicht Lehramtsstudenten sind, wir Lehramtsstudenten? Nein, das ist sehr gut. Also geht's damit einfach frei auf. Es gibt, in den Sprachen gibt es Regeln. Nur das Problem ist, wir wissen ja nichts davon. Also ich meine, hier werden so viele Regeln gebrochen. Und hilft, ich weiß nicht, unter welcher Form von diesen drei, die ich vorhin gezeigt habe, fällt diese Wortbildung rein morphologisch rein. Ich weiß es nicht, ich wusste es nicht. Wir können darüber diskutieren und debattieren, aber das Wichtige ist dabei, dass wir damit etwas freier damit umgehen. Ich habe hier ungefähr 79 Derivationsmöglichkeiten des Deutschen aufgeschrieben, schaut euch diese Tabelle an. Und ich habe hier dann nach inhaltlichen Gruppen nochmal gegliedert und da, die geben ja auch Überlegung darüber, was ist alles mit Derivation möglich im Deutschen. Durch Derivation erhalten wir aber neue lexikalische Einträge und das ist die Flexion, die uns eben neue sogenannte morphosyntaktische Wörter liefert, um die Sätze zu bauen. Das habe ich nochmal via fettgrün nochmal drunter geschrieben. Je nachdem, welche Wortart wir betrachten, ist das ein also nominale oder verbale oder Dingwort, Tunwort, Eigenschaftswort, bleiben wir erstmal daran dafür, weil wir in der nächsten Sitzung eben Wortarten, sogenannte Part of Speech, eingehen werden. Spricht man von Deklination, Konjunktion und Komparation, ich glaube, das ist jetzt Schule. Hier habe ich nochmal die weiteren Möglichkeiten für Wortbildung aufgeschrieben, unter neben Affiliierung und Stammalternation, was wir vorhin geschrieben haben, zum Beispiel Wortwechsel in Stamm, zum Beispiel Apophonie, das ein System hat in einer Sprache. Viel spannender ist das, wenn man ein Stammmuster hat, Konsonantenmuster. Wenn jemand hier semitische Sprachen studiert, vielleicht oder kann Arabisch oder Hebräisch an der Stelle, dann würde man kennen, dass es immer so eine Konsonanten-Frames gibt. Ja, so wie Layout, wie ein Wort, und da werden einfach verschiedene Vokale dazwischen geschaltet. Und man erhält neue Paradigmen, Plural, Singular, Kasus und so weiter und so weiter. Reduplikation sowie Supplition, auch die Bildungsmöglichkeiten. Ich versuche jetzt nicht alles minutiös durchzugehen, ich wollte auf ein paar wichtige Dinge hinweisen. Etwas müssen wir, das ist vielleicht jetzt so ein, vielleicht didaktisch schwer zu vermitteln, aber versuchen wir es trotzdem. All diese Bedeutungen, grammatische Bedeutungen, die grammatische Morpheme tragen, können zweierlei sein. Einige können in einem Satz mitgebracht werden, aus dem Lexikon mitgebracht werden, oder innerhalb eines Satzes neu definiert werden. Was ist damit gemeint? Zum Beispiel, nehmen wir wieder das Wort Tisch. Wenn wir jetzt ein Lexikon aufklappen und nach diesem Wort suchen, daneben wird ein Genus stehen. Und zwar der. Ja? Unabhängig davon, in welchem Satz dieses Wort eingefügt wird, egal in welcher syntaktischen Funktion, wird diese Angabe, diese Subklasse der Kategorie Genus konstant bleiben. Das heißt, überall, wo der Tisch hingeht, nennt diese Kategorie mit. Das ist deswegen hier als inhärente Flexion. Er nimmt nicht nur maskulin mit, sondern die ganze Kasusparadigma charakteristisch nur für maskulin. Er nimmt das alles mit. Das ist inhärent. Das ist im Wort bereits vordefiniert. Es gibt auch noch ein schönes Wort von Peter Eisenberg, präjudiziert. Ja, inhärente Kategorien sind präjudiziert. Die sind bereits als Urteile quasi in ein Lexikon abgelegt. Ja? Zu gewissener Flexion ist dann zum Beispiel Kasus. Je nachdem, ob Tisch als Subjekt auftaucht, dann bekommt Nominativ, direktes Objekt, bekommt Akkusativ, Dativ und so weiter und so weiter. Also je nachdem, in welcher Situation der auftaucht oder wofür der Sprecher dieses Wort braucht, bekommt er eine andere Kasusform. Und das ist der Unterschied zwischen Inhalten und zugewiesenen Kategorien. Und vielleicht in Deutschen ist das nicht so spannend, weil das so klar und deutlich getrennt ist, aber es gibt Sprachen, die facettenreichere Kategorien in der Grammatik haben. Ich habe hier unten aufgeschrieben, dass es verschiedene Sprachen Wert auf die Grammatikalisierung oder grammatische Verschlüsselung von Bedeutungen legen, die im Deutschen vielleicht jetzt oder in den allgemeinen Sprachen nicht so präsent sind. Ich denke an einen Vortrag von unseren Kollegen aus Nijmegen, beziehungsweise aus Frankfurt, der jetzt in Nijmegen arbeitet, Herr Sebastian Brude, der über eine südamerikanische Sprache erzählt hat, also Aborigenensprache in Südamerika, aber nicht Arecibo, wo er, glaube ich, seine Arbeit geschrieben hat. Da gibt es eine Kategorie, zum Beispiel frustrativ. Ja, ihr könnt ja ungefähr vorstellen, was das sein kann. Also ich kann zum Beispiel sagen, ja, ich habe gestern eine Klausur geschrieben auf Avicii, aber am Werk selbst einen Marker ranfügen, wo der Hörer genau weiß, du bist durchgefallen. Ja? Ja, das, also stellt euch mal vor, so ein duales Paradigma, so mit zwei Gegenstücken. Ja? Wo man noch die Modalität mit reinnimmt. Das ist tatsächlich die Bedeutung, was ich gerade gesagt habe, ist die Einstellung des Sprechers zum Geschehen, wie er dazu steht. Ja? Entweder betrifft ihn selbst oder jemand anderen. Ja? Das ist die Modalität. Und bei Modalität ist das unglaubliche Vielfalt, das in der germanischen Sprache nur an zwei, drei Kritiker vielleicht angeheftet bleibt. Ich habe ein Beispiel aus dem Türkischen. Nesitativ, also ein Modus des Müssens, ja? In der Morphologie wird aufgenommen, oder Modus des, eines Potenzials als Modus des Könnens. Es gibt, wenn man Prohibitive oder die Negationspartikel oder Verneinung in einer Sprache betrachtet, dann kennen wir tatsächlich aus dem Deutschen sehr simple Sachen. Ja? Verbieten, nicht verbieten. Ja? Es gibt nicht kein. Was gibt es Nominalmorphologie? Gibt es das Un, Des, Dis? Ja, was gibt es noch? Aber alles sind Prohibitive. Es gibt aber Sprachen, die unterschiedlich verneinen können. Die können zum Beispiel jemandem etwas verbieten. Die können jemandem etwas als Unvermögen zuschreiben. Also du bist nicht imstande, etwas zu machen. Das ist auch eine Verneinung, eine andere Art als zu verbieten. Und es gibt eine Verneinung, jemandem etwas abzuraten. Mach, wenn du willst, aber ich hatte das dir nicht, das zu tun. Ja? Das ist kein Verbot in dem Sinne, kein Prohibitiv in dem Sinne. Ja? Also wir haben vielleicht Verneinung, so wie in den neugermanischen Sprachen, aber die Subklassifizierung von Sprache zu Sprache ist so vielfältig, so schön und macht dieses Fach auch immer eine Hilfe. Einzigartig, sehr gut, danke. Ja, ich habe hier noch mal ein paar Beispiele, aber ich überspringe jetzt das trotzdem. Ich habe hier nominale Morphologie und nominale Flexion noch mal aufgenommen und das, was ich vorhin mit Genus gesagt habe, aufgeschrieben. Kasus ist ja ein sehr interessantes Phänomen. Hier, das ist eine ostkaukasische Sprache, Tabasaran oder Tabasaranisch, hat 48 Kasus. So, wer möchte Tabasaranisch im nächsten Semester lernen? Antwort. Sehr gut. Sehr gut. Ja, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Es gibt eine Sprache, die hat Kasus, aber so ein System. Es gibt natürlich in ostkaukasischen Sprachen eine unglaubliche Fülle an nominalen Kategorien, die unglaublich facettenreich und klassifiziert sind. Wenn wir aber hier drauf achten, und ich habe das hier nochmal farblich markiert, gibt es sogenannte Grundkasusformen, Und diese Grundkasusformen sind eben die, die wir kennen. Ja? Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv, hier kommt noch dazu Ablativ, Klein, Absolutiv und Ablativ. Das sind Grundkasusformen und in der Syntax haben wir sehr viel Zeit drüber nachzudenken, wozu braucht man diese Grundkasusformen, was ist die Funktion. Alles, was übrig bleibt von diesen 4 bis 6 Formen, ist das etwas, was syntaktisch uninteressant ist, aber semantisch sehr, sehr wichtig ist, scheinbar in diesen Sprachen. Alles, was übrig bleibt, benennen wir sogenannte lokale Kasusformen. Warum lokale? Weil die ganz bestimmte zeiträumliche Positionierung ausdrücken. Ja? Und jetzt denkt ihr vielleicht, okay, warum kann das so viel sein? Irgendwie, keine Ahnung, etwas ausdrücken vielleicht, wenn ich etwas vorne stehe, hinten stehe, seitlich stehe. Das war es. Drunter, oben drauf. Habe ich alle Möglichkeiten ausgeschöpft. So ist das nicht ganz. Ja? In einer ostkaukasischen Sprache, fällt mir jetzt der Name nicht ein, es ist wichtig, ein Haus zunächst mal, zum Beispiel ein Haus zu definieren, ist das vordere Seite des Hauses oder hintere Seite des Hauses. Deswegen gibt es schon 2 Kasusformen, lokale Kasusformen. Entweder stehe ich vor der vorderen Seite des Hauses oder vor der hinteren Seite des Hauses. Beides Mal stehe ich davor. Ja? Aber es gibt 2 verschiedene sehr wichtige Orte, die man daraus haben kann. Dann gibt es zum Beispiel sowas wie solche lokale Angaben, besonders in Abkhazischen zum Beispiel, wenn ich allerdings, das wird nicht als Kasus verpackt, aber trotzdem wird das als, es ist in der Verbalmorphologie verlagert, wenn ich zum Beispiel neben etwas stehe und das, woneben ich stehe, horizontal oder vertikal ist. Kann ich auch so. Oder wenn ich neben etwas stehe, was horizontal ist, flüssig ist oder nicht flüssig ist. Ohne zu sagen, dass es ein See, Bach oder Ozean ist. Ja, das sind die Nuancen, die lokale Kasusformen ausdrücken. Abgesehen von das, was wir am Deutschen präpositional kennen, bis, vor und so weiter. Ja? Alles, was man um und so weiter ausdrückt, ist es hier als Kasusform dargestellt. Ja. Genau das Gleiche gilt auch für Numerus. Wir kennen Singular und Plural und es gibt Sprachen, die noch mehr Wert drauf legen, auf weitere Subklassifizierung. Also wir haben hier Singular und Plural, was wir erkennen, und dann haben wir noch Dual. Was könnte das sein? Ja, Altgriechisch. Ja. Genau, also die Dinge, die von der Natur aus als 2 oder im Paar existieren. Ja. Es gibt sogenannte Dualia Tantum, also die gibt es nur in 2, so wie Singularia Tantum oder Pluralia Tantum. Es gibt auch Dualia Tantum. Ja. Im Altgriechischen zum Beispiel fürs Küssen, die Lippen sind immer in Dual. Warum? Weil man kann küssen nicht in den Lippen, sondern in den beiden. Also dual. Also von Natur aus geht nicht anders. Paral, also nicht immer, aber parallel, also trial, distributiv. Distributiv ist eher sowas wie eine Aktionsart, die zum Beispiel wie ausgedrückt wird, wie wenn ich jetzt die Geschenke verteile. Ja, ich bin hier und ich komme jetzt rein und ich habe, hier sitzen nun 40 Personen und ich habe 40 Geschenke, dann kann ich mit einem Kasus ein Geschenk selbst ausdrücken, dass ich jedem Einzelnen das Geschenk übergeben habe, also distributiv. Ja, das steckt dahinter. Pluralismia, Paukal, weiß ich selbst nicht. Okay. Und Quadral, was ist Paukal? Ich weiß es nicht. Was ist das? Einige, ja, viele. Und das ist sowas wie sowas wie ein Quantor. Ja? Mehrere oder einige, genau. Fachleute kommen, bitte?
Aber Pauken heißt doch wenige.
Ja, wenige. Genau, wenige. Nicht einige, sondern wenige. Ja, gut, ich meine, in Freges Logik kann wenige auch einige heißen. Ja. Ich habe jetzt noch mal Verbalmorphologie genauso aufgegliedert und das war ein Tempora nochmal zum Schluss. Und wir sehen, dass es gibt von Sprache zu Sprache, okay, an der Stelle können wir sagen, wenn wir Verbal- und Nominalmorphologie gegenüberstellen, ist natürlich Verbalmorphologie spannender. Weil syntaktisch gesehen ist das Verb das, worauf wir uns nicht verzichten können. Und es wird nominale Glieder im Satz werden ja sehr oft leicht getilgt oder leicht ausgelassen. Ein Verb kann man aber nicht mehr auslassen. Dann hätten wir können ein Verb im Prinzip auslassen. Wir haben in der letzten Sitzung das russische Verb für sein gesehen, ja, das ausgelassen wurde als null allomorph oder null morphem. Aber und deswegen die Subklassifizierung von verbalen Morphologien, verbalen Kategorien ist sehr stark sprachlich determiniert. Es gibt eine, zum Beispiel, hier ist ein Tempus wirklich, ja, genau, gezeigt. Es gibt zunächst mal rein menschlich gesehen, als ja, menschlich, nicht als Homo sapiens, gibt es naive Vorstellungen über die Zeit. Was ist die naive Vorstellung über die Zeit? Es gibt Gegenwart, es gibt Vergangenheit, es gibt Zukunft. Das ist eine naive Vorstellung, so wie die Welt funktioniert. Und ich würde, glaube, nicht zu sehr mich aus dem Fenster legen, wenn ich sagen würde, dass die meisten Sprachen bleiben dabei. Grammatisch gesehen. Die meisten Sprachen der Welt bleiben bei dieser naiven Vorstellung. Das sind die Grundvorstellungen, die sind zu prägnant. Die Sprache dann in den Grammatiken, die mit 15 oder 16 oder 20 Tempora beschrieben sind, sind an der Stelle mehr als nur Vorstellungen über die Zeit. Das sind keine reine Tempora, so wie im Deutschen es ist. Das ist eine Fusion zwischen Zeit der Handlung und Abgeschlossenheit oder Nicht-Abgeschlossenheit der Handlung zusammen in einem Paradigma gepackt, weil die Sprache grammatisch das tatsächlich fusioniert. Und die Sprachen, die bei dieser naiven Vorstellung bleiben über die Zeit, haben ein extra System für Aspekt, also die Abgeschlossenheit oder die Abgeschlossenheit der Handlung. Ja? Und extra Marker dafür. Ja? Meistens durch Präverbal in einem Verb ausgedrückt. Das heißt, wir müssen das tatsächlich auseinander trennen. Einerseits haben wir absolute Überlappung zwischen naiven Vorstellung der Sprache und Tempusparadigma in einer Sprache, das sind die deckungsgleich sind, und dann haben wir eben als Grundvorstellung diese naive Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, plus noch dazu die Art der Handlung. Ist das abgeschlossen, ist das nicht abgeschlossen, ist das an wen, ist das orientiert, ist das auf mich orientiert, nicht auf mich orientiert oder auf jemanden präzise orientiert. Da kommen noch mehrere, und durch dieses Ineinandergreifen und nicht auseinanderhalten, rein merkmaltechnisches Auseinanderhalten, entsteht ein komplexes Paradigma, und wir nennen das einfach Tempusparadigma. Dabei ist das kein reines Tempussystem, sondern es ist verunreinigt, in Anführungsstrichen, durch zusätzliche Angaben über die Handlung, nicht nur die temporalen Angaben. Ich habe hier ein exotisches Beispiel aus dem Yahua, also es ist eine Burma-Sprache, gebracht, indem wir nicht nur die präzise Angabe, zeitliche Angabe zu einer Handlung machen, sondern wir können tatsächlich zwischen einer Woche und einem Monat Vergangenheit unterscheiden, tatsächlich präzise zwei Monate und ein bis zwei Jahre, und es gibt noch Vergangenheit, die legendäre Vergangenheit, also prähistorische Vergangenheit, die auch nur grammatisch kodiert wird, aufgegriffen. Ja? Bitte? Tatsächlich. Ich muss das schauen, ich weiß es nicht. Ja, das ist richtig. Das soll korrigiert werden. Also nach dem, was in davor und davor und davor noch steht, ist das tatsächlich erste Person Singular. So wie im ersten und zweiten das segmentiert ist. Sehr gut. So, um die letzten zwei Folien nochmal zur Wortstruktur. Wir erwarten, dass hinter einem Gebilde eine Hierarchie herrscht. Und diese Hierarchie beschreiben wir in der Morphologie, nominale oder verbale, meistens eine verbale Morphologie, mit sogenannten Slots. Ja? Diese Slots sind, ja, was sind diese Slots? So Frames oder Layouts, die bereits vorgegeben sind. Und diese Layouts werden von Sprache zu Sprache entweder obligatorisch oder fakultativ besetzt. Obligatorische Besetzung heißt, es gibt eine vorreservierte Stelle und da kann nur etwas aus einem Paradigma etwas reinkommen und nichts anderes. Entweder kommt was rein oder es bleibt leer. Ja? Und die fakultative Besetzung ist eben, wo die Sprache, also es gibt selten sowas, aber es gibt Kategorien, die in der Regel tendenziell vor dem Stamm, also linkswärts vom Stamm realisiert werden. Es gibt Kategorien, die tendenziell überwiegend rechtswärts vom Stamm realisiert werden. Und es gibt wenige Kategorien, meistens eher semantische Modifikatoren, wie Negation zum Beispiel, die sowohl vor als auch nach dem Verb, nach dem Stamm realisiert werden. Das ist jetzt sozusagen ein Entwurf, was eine Sprache nicht entsprechen soll. Jeder kann aber was sich darunter denken. In einer Sprache wie Abchasisch könnte so ein Slot für ein Verb, für ein finites Verb so aussehen. Es gibt 20 Slots, die bereitstehen und warten auf verschiedene Kategorien, auf verschiedene Suffixe. Ja. Und eure Aufgabe ist, oder unsere Aufgabe ist, all das zu analysieren. Vielleicht als Ausklang dieser Sitzung nehmen wir noch eine Überlegung mit, dass bei solcher Analyse sehr nicht die einfache Vorstellung darüber, wo man die Segmentierungsgrenze vollzieht, ausreicht, sondern man muss vielleicht auch, wie wir mit Habitat angefangen haben, auch historisch zurückblicken. Wenn ich jetzt das Wort einfach ein Adjektiv schön auf Deutsch nennen. Und ich will das einfach negieren. Welche Möglichkeiten habe ich? Ja?
Unschön.
Unschön wäre ja morphologisch gesehen ohne Kritikon tatsächlich unschön. Was habe ich dadurch, was habe ich jetzt gehabt? Ich hatte hier ein Adjektiv und dann habe ich weiterhin ein Adjektiv. Aber durch diese Morphologie habe ich jetzt eine Gegenbedeutung. Also 180 Grad andere Bedeutung von schön bekommen. Das ist man könnte jetzt jemand, der kein Deutsch spricht, sagen, pass mal auf, nimm alle Adjektive, füg mal un da vorne und dann hast du eine Negation. Ginge das?
Nein.
Mein Beispiel.
Schnell und.
Bitte?
Schnell und schnell.
Schnell und schnell.
Ja, man wird's verstehen,
was hättest du dagegen?
Man wird es verstehen, aber es ist grammatikalisch okay. Nicht korrekt.
Okay, sehr gut. Unschnell. Okay? Du sagst grammatisch unkorrekt.
Ja, also es wäre grammatikalisch wäre es nicht korrekt, aber man würde es verstehen. Also
okay.
Was damit gemeint ist.
Also ich hätte gesagt, grammatisch ist es total okay, nur ist sozusagen die Stelle im Lexikon schon besetzt und langsam.
Okay.
Ach so, okay.
Das ist sehr gut. Das ist formal gesehen markenlos. Das entspricht der Regel des Deutschen, wie man einfach aus einem Adjektiv Gegenstück macht. Und erstens, also deswegen formal, wenn wir sprechen tatsächlich grammatisch, es gibt, merkt euch das bitte, wenn das tatsächlich grammatisch falsch ist, setzt man so einen hochgestellten Stern da hoch. Ja? Also nach deiner Meinung sollte hier sowas hier stehen. Das ist grammatisch falsch. Überall, wo ihr das seht, das heißt grammatisch falsch. Was ich aber sagen würde zu diesem Wort, es ist, grammatisch ist das nicht falsch und es gibt, auf Englisch heißt das unused. Es wird nicht gebraucht. Das ist auch das Plädoyer vielleicht, das Anschließende zu dieser Veranstaltung. Eine Sprache verfügt über morphologische Mittel. Das ist ein Topf. Ja, stellt euch mal vor, da liegen drin verschiedene lexikalische Morpheme und da liegen drin auch die verschiedenen grammatischen Morpheme. Da kommt, nehmen wir Deutsch und Holländisch. Deutsch und Holländisch haben einen gemeinsamen Topf. Nur die Deutschen nehmen ganz andere Sachen daraus und die Holländer ganz andere Sachen daraus. Rein linguistisch gesehen ist der Topf tatsächlich mit demselben, überwiegend mit demselben Repertoire bestückt. Nur, die haben andere Regeln, sowas zu bilden, und die Deutschen haben andere Regeln, sowas zu bilden. Deswegen würde ich präziserer sagen oder akkurater sagen, sowas ist grammatisch nicht falsch, das ist formal gesehen richtig. Das Problem ist aber, dass das unused ist, also es wird nicht gebraucht in dieser Sprache. Ja? Und das ist in der Syntax sehr wichtig. Ich gebe euch eine kurz kleine Aufgabe, das vielleicht mit Negation zusammenpasst. Okay. Können wir diesen Pfeil umdrehen?
Ja, ne?
Wir können diesen Pfeil auch umdrehen und sagen vielleicht, keine Ahnung, jemand ist untot. Und jetzt, ich habe das als Ausgangspunkt und daraus mache ich jetzt einfach das weg und dann habe ich hier einen Tod. Richtig? Kann ich doch umdrehen auch, oder? Achso, ich habe
Verzeihung. Nein, aber Tod, der Tod an sich hat.
Achso. Was ist das? Ja. Ah, Untot, ja klar, ist ein Wert. Aber was ich jetzt damit sagen möchte ist, ich gebe euch. Eine Sekunde bitte. Ich gebe jetzt ein negiertes Wort und versuche daraus bitte ein. Okay, ich gebe zu, das war kein gutes Beispiel. Okay. Okay, mach daraus bitte ein positives Wort. Doch, das geht. Ja.
Also man könnte schon sozusagen dieses unwegschleichende Fall ausmachen. In dem Fall bedeutet aber das Un schon selber was anderes. Nicht nur eine reine Negation. Das heißt, wenn es kein Fall ist und darauf jetzt noch einmal ein Fall wird, sondern das bedeutet dann ja vor allem, dass es ein unglücklicher Fall war.
Okay. Unglücklicher Fall, ja. Unglücklicher Fall. Also das ist ein Unglück. Also das Glück, aber hier steht Fall. Also wieso geht das nicht? Also wieso kann ich hier nicht einfach einen Fall schreiben? Warum geht das nicht? Ja? Ach nee, das spielt keine Rolle an der Stelle. Um das zu erklären, und das ist vielleicht auch bis nächste Woche, man muss einfach vielleicht sprachgeschichtlich vorgehen, das tatsächlich hier trennen, und das war ein guter Punkt, was du gesagt hast, das lässt sich tatsächlich belegen, aber sprachhistorisch belegen. Deswegen, keine Ahnung, googelt einfach historisches Lexikon der deutschen Sprache und gibt das Wort ein, das da rausspricht. Ja? Okay. In der nächsten Woche fangen wir mit Wortartheorie an und kommen wir zu den spannendsten, ich glaube auch in der Klausur, als meistgetretenen thematischen Block, das ist Morphosyntax. Deswegen, ja, damit gehen wir auch in die Ferien. Bis dann.